Das Radio 1 und Rundschau Spezial mit Jan Vesper und Jan Siegel.
Und damit guten Abend und herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Es kann eine spannende Sendung werden, denn bei uns geht's heute um viel Kohle.
Ja, ein Radio 1 und Rundschau Spezial aus dem RBB-Studio in Cottbus und kurz vor einer wichtigen Entscheidung mit großer Tragweite für die Lausitz. Es geht um die Zukunft der Kohle, die für diese Region Segen und Fluch zugleich ist. Nach diesem Wochenende werden wir wissen, an wen der schwedische Energiekonzern Vattenfall sein hiesiges Braunkohlegeschäft verkaufen will. Welche Perspektiven hat die Lausitz mit oder ohne Kohle? Darüber wollen wir heute sprechen mit Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber,
der Bundestagsabgeordneten der Grünen und klimapolitischen Sprecherin der Fraktion der Grünen Annalena Baerbock,
mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten und Kohlegewerkschafter Ulrich Frese.
Bei uns sitzt auch der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Cottbus, Knut Deutscher.
Mit dem Professor Hans-Joachim Krautz, der an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg den Fachbereich Kraftwerkstechnik leitet.
Bei uns in der Sendung ist auch Hans-Rüdiger Lange, der neue Chef der Innovationsregion Lausitz GmbH.
Der Redaktionsleiter des RBB in Cottbus, Andreas Rausch, ist bei uns, der seit Jahren mit diesem Thema befasst ist.
Und auch der Wirtschaftsjournalist Nicolas Lieven von Radio 1 wird mitdiskutieren.
Genau, den haben wir nachher aus Hamburg zugeschaltet hier noch in der Sendung. Herr Gerber, Sie haben gleich zu Beginn der Sendung die Möglichkeit, Ihr Gewissen zu erleichtern. Wer wird demnächst das Lausitzer Braunkohlegeschäft übernehmen?
Ja, diese Entscheidung wird am Anfang der kommenden Woche getroffen und dann auch veröffentlicht werden. Ich erwarte, dass ein Käufer gefunden wird, der seiner Verantwortung hier für die Lausitz, für die Beschäftigten und für die Energiewirtschaft auch gerecht werden kann.
Es wird viel spekuliert derzeit. Andreas Rausch, was weiß der RBB derzeit?
Der RBB weiß viel, wird noch nicht allzu viel verraten zum jetzigen Zeitpunkt. Ich glaube, es ist in doppelter Hinsicht eine ganz spannende Phase, in der wir gerade stecken. Zum einen nämlich, wer von den Bietern auch mit welchem Modell sich hier durchsetzt und das Zweite natürlich, unter welchen politischen Rahmenbedingungen das gerade stattfindet. Also wie lange kann ich in der Lausitz noch Kohle fördern und verstromen? Wird das, manchmal sagt die Bundesumweltministerin, wir sind 2030 vorbei, eine Woche später ist es dann doch wieder 2040. Im Zweifel fordern andere, macht es noch sehr viel früher. Dann sprechen andere wieder davon, dass die Netze kollabieren und dass wir eine gewisse Grundlast brauchen, wenn wir nicht im Dunkeln oder Radio 1 nicht zu hören sein will. Das alles spielt ja unter dem Hintergrund auch eine große Rolle und insofern ist es in der Tat dreifach, vierfach spannend, was wir gerade hier erleben.
Okay, dann lassen wir uns einfach mit einer Zahl beginnen, um die in der Lausitz immer wieder gestritten wird. Um die Zahl, wie viele Lausitzer tatsächlich von der Kohle leben. Bei Vattenfall arbeiten, das ist unstrittig, etwa 8000 Menschen. Dazu kommen die indirekten Arbeitsplätze, zum Beispiel in Zuliefererbetrieben und obendrauf noch der Bäcker, die Tankstelle oder der Zeitungsladen, die eben von der Kaufkraft hier profitieren. Herr Gerber, mit welcher Zahl rechnen Sie als Wirtschaftsminister denn?
Na, es ist ja eine Frage der Berechnung. Überschlägig kann man sagen, dass so gut 2, 2,5 Menschen noch zusätzlich zu den direkt Beschäftigten zuzurechnen sind der Energiewirtschaft. Wir kommen also so auf 25.000 bis 30.000 Leute je nach Berechnung und das ist eine große Zahl von Menschen mit ihren Familien, die von dieser Arbeit leben.
Nun ja, wir hatten angefangen zu spekulieren. Wir sollten trotzdem noch ein bisschen spekulieren. Heißer Kandidat, und da verrate ich sicher kein großes Geheimnis, ist mit Sicherheit die tschechische EPH-Gruppe. Ja, keiner wird das jetzt hier bestätigen, aber nun ist EPH, ja, also Vattenfall ist ein sehr arbeitnehmerfreundliches Unternehmen gewesen in der letzten Zeit. EPH taucht, oder der Eigentümer von EPH taucht auch auf in den legendären Panama Papers. Was haben Sie denn für ein Gefühl, Herr Frese? Was erwarten Sie denn von einem möglichen Eigentümer, neuen Eigentümer, wenn es denn EPH sein sollte?
Also EPH ist der Eigentümer der Mibrak GmbH und diese Mibrak GmbH fördert Kohle, liefert sie an Vattenfall und alle andere. Und wenn ich die Betriebsrätinnen und Betriebsräte bei der Mibrak GmbH richtig verstehe, sind die nicht unzufrieden mit ihrem Eigentümer. Und die Region ist auch nicht unzufrieden, weil dieser Eigentümer sich in der Region engagiert. Also von daher, einer dieser Eigentümer, die Sie gerade hier in den Raum gestellt haben, ist ein bekannter Eigentümer und einer, der sich ordentlich und vernünftig verhält.
Eine Frage, die sich doch im Zusammenhang vielleicht mit EPH stellt. Betreibt EPH denn auch Kraftwerke oder haben die nur Tagebau? Ihr Geld verdienen sie ja offensichtlich nach Recherchen der Rundschau eher mit, oder das sagen die auch selber, verdienen sie mit dem Verkauf von russischem Erdgas vor allem.
Das weiß ich nicht, was die alle machen, ob die Erdgas verkaufen und profitabel verkaufen. Was ich weiß, ist, dass sie Kraftwerke gekauft haben in Buschhausen auf der einen Seite. Sie haben ja die Kraftwerke der MIBRAG, die Industriekraftwerke, und haben, glaube ich, von E.ON Kraftwerke im Bereich Italien und wo auch immer erworben, sind also schon auch, was Kraftwerkseigentum angeht. Aber es geht ja eigentlich gar nicht um die Frage, ob derjenige, der Eigentümer wird, selbst Ahnung und Erfahrung hat, ob er ein Kraftwerk fahren kann, ob er einen Tagebau fahren kann, etc., etc., sondern es geht vielmehr darum, da sind zwei Gesellschaften, die heißen heute Mining AG, die heißen heute Generation AG, das sind funktionierende Gesellschaften, die waren profitabel, die waren erfolgreich, die haben sich gut aufgestellt, die können auch gut nach vorne gucken. Der alte Eigentümer ist unglücklich mit seinem Eigentum, deswegen will er sich verabschieden. Da kommt jetzt ein neuer Eigentümer her, und das Entscheidende ist, wie sind die Übergangsmodalitäten, und von den Übergangsmodalitäten hängen die Chancen und die Perspektiven in dieser Region ab.
Wie ist denn Ihre Einschätzung? Müssen die Arbeitnehmer hier in der Lausitz sich Sorgen machen?
Die Arbeitnehmer in der Lausitz machen sich seit 1990 über diese Entwicklung hier Sorgen, in unterschiedlicher Art und Weise. Das war mit dem Wegfall der DDR, mit der Übernahme durch die Treuhand, mit der Frage Spaltung, Zusammenführung, mit der Frage neuer Eigentümer, ein RWE-Konsortium auf der einen Seite, ein anderes Konsortium auf der anderen Seite, was die Kraftwerke übernommen hat, mit dem Übergang nach Vattenfall als neuer Eigentümer. Sie machen sich immer wieder Sorgen, wie stellt sich der neue Eigentümer auf? Sie machen sich aber auch Sorgen darüber, wie sind die politischen Rahmenbedingungen? Denn das haben die Arbeitnehmer seit 1990 hier gelernt, dass die politischen Rahmenbedingungen in erheblichem Maße die wirtschaftliche Entwicklung der Lausitz unter Nutzung der Braunkohle, Braunkohlekraftwerkskapazitäten und wie auch immer bestimmt. Und deswegen schauen sie nach Potsdam, nach Dresden, und sie schauen auch nach Berlin, was denn dort über die Rolle der Braunkohle diskutiert, was denn dort möglicherweise in Gesetzgebungsverfahren, die auch in diesen Jahren anstehen, im Klimaschutzplan an Rahmenbedingungen gesetzt werden, ob der perspektivischen Möglichkeiten der Braunkohleförderung und Verstromung.
Das Radio 1 und Rundschau Spezial mit Jan Vesper und Jan Siegel.
Fakt ist, Vattenfall zieht sich also aus der Kohle zurück, so schnell wie möglich. Sie haben das Ende 2014 bekannt gegeben. Jemand, der uns das ein bisschen einordnen kann, ist der Radio 1 Wirtschaftsexperte Nicolas Liefen. Herr Liefen, wie clever ist es denn zum jetzigen Zeitpunkt, ins deutsche Kohlegeschäft einzusteigen?
Ja, wir müssen erst mal sehen, die großen Stromkonzerne haben viel zu spät reagiert, stehen schlecht da. RWE, E.ON, Vattenfall haben an Finanzkraft verloren. Die konventionellen Kraftwerke haben an Wert verloren. Es ist eine Imagefrage, und die müssen verkaufen, die wollen verkaufen. Und auf der anderen Seite müssen wir sagen, Braunkohle ist eben immer noch ein sehr wichtiger Energieträger in Deutschland, in Europa. Wir haben gerade eben neue Zahlen bekommen für den europäischen Stromsektor. Und da sagt man eben, ein Drittel ungefähr der Energie, beziehungsweise knapp ein Viertel, 26% werden immer noch aus Steinkohle, aus Braunkohle gewonnen. Das ist das Niveau ungefähr von 2010. Und da erhoffen sich natürlich die ein oder anderen Unternehmen, da erhoffen sich aber auch Investoren, dass sie da möglicherweise auf ein Pferd setzen, das eben doch noch nicht, das alarmt, aber möglicherweise doch nicht vor dem Aussteht.
Sie sagen es, also der Atomausstieg in Deutschland naht, der grüne Strom ist nicht konstant verfügbar, Gaskraftwerke gibt es zu wenige. Also für die sogenannte Grundlast, die permanente Energieversorgung, spielt die Kohle, Sie haben es gesagt, hierzulande weiter eine große Rolle. Es ist also so, dass der neue Betreiber möglicherweise einfach auf steigende Strompreise spekuliert.
Also was ganz klar ist, ist, dass der Energiehunger natürlich auch wieder steigen wird in der Welt, in Europa, auch wenn die Weltwirtschaft gerade anzieht. Und wir haben eben das Problem der niedrigen Ölpreise, das Problem deswegen, weil man zurzeit relativ wenig oder zu wenig investiert in erneuerbare Energien. Es erscheint an der einen oder anderen Stelle eben nicht so attraktiv. Das ist eben das Problem, das wir haben bei niedrigen Ölpreisen. Und wir sehen eben auch an den neuen Daten, dass Kohle in der Zwischenzeit sogar Gas wieder den Rang abläuft. Von daher kann es sehr gut sein, dass der neue Betreiber dann darauf spekuliert, dass die Strompreise dann auch wieder steigen. Wie gesagt, wenn der Energiehunger wieder kräftiger wird und wenn es möglicherweise dann, wie gesagt, wieder stärkere Nachfragen gibt, unter anderem auch aus China und aus anderen Ländern, die jetzt im Augenblick lahmen.
Ohne die Energiewende hätte Vattenfall möglicherweise anders entschieden oder wäre möglicherweise auch noch da. Wie passen denn aus Ihrer Sicht die Energiewende der Bundesregierung und eben die Realitäten der Branche auf dem Weltmarkt zusammen?
Na, das eine ist natürlich der Weltmarkt. Sie haben natürlich recht. Wir sehen aber, dass der Ökostromverbrauch massiv gestiegen ist, im vergangenen Jahr auf Rekordhoch, jede dritte Kilowattstunde ungefähr. Aber wir reden eben hier von Deutschland und auf dem Weltmarkt ist Braunkohle eben noch ein ganz wichtiger Faktor, gerade Deutschland, China, Russland, Türkei, USA. Man muss aber auch eben dazu sagen, dass Deutschland als exportstarke Nation innovativ sein muss, vorausgehen muss, auch das eine oder andere Signal ausgeben muss, interessant sein muss für andere Länder, die dann unsere Technik importieren. Und deswegen hat man manchmal den Eindruck, es klafft ein bisschen auseinander zwischen dem Anspruch, den wir in Deutschland haben und dem, was sich im Rest der Welt tut. Aber für Deutschland, für den Stand Deutschlands, für die Innovationskraft ist das natürlich schon wichtig, dass Deutschland vorangeht.
Egal wie lange in der Lausitz noch Kohle gefördert wird, es stellt sich die Frage, was kommt danach? Im Rheinischen Revier gab es einen erheblichen Strukturbruch, der hier um jeden Preis verhindert werden soll. Wie könnte denn ein solcher Prozess aussehen, also eine Art sanfter Strukturwandel?
Ja, wenn es für den sanften Strukturwandel noch nicht zu spät ist, weil die Unsicherheit natürlich unglaublich groß ist unter den 8.000 Beschäftigten, unter den, ja man sagt ja ungefähr 30.000, die auch noch an den Arbeitsplätzen dranhängen. Wie gesagt, die Unsicherheit ist groß, weil man ja lange nicht gewusst hat und auch jetzt noch nicht weiß, wie es tatsächlich weitergeht. Wichtig wären natürlich relativ lange Übergangsfristen. Wichtig wäre auch, dass man neue Branchen etabliert, vielleicht neue Arbeitsplätze schafft innerhalb erneuerbarer Energien, wobei man auch dazu sagen muss, Vattenfall hätte schon viel früher reagieren können, hätte das alles schon in die Wege leiten können und das ist nicht passiert. Wie gesagt, wichtig ist, dass die Jobs lange gesichert werden, dass es eine Perspektive gibt für die Menschen, aber die sehe ich im Augenblick ehrlich gesagt noch nicht.
Ja, vielen Dank, Nicolas Liefen aus Hamburg. Annalena Baerbock, klimapolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion. Wie ist denn Ihr Konzept für die Lausitz? Was können Sie sich für diese Region vorstellen, mit oder ohne Kohle?
Also ich kann da anschließen, was Ihr Experte gerade gesagt hat, dass wir diesen Wandel begleiten müssen. Und da hat aus meiner Sicht wirklich die Politik in den letzten Jahren versagt, weil man einfach die Augen vor der Realität, die ja gerade beschrieben wurde, verschlossen hat und jetzt abrupt dieser Verkauf ansteht, der aber ja definitiv noch nicht in trockenen Tüchern ist. Die schwedische Regierung muss ja auch noch zustimmen. Also am Montag ist nicht alles entschieden, sondern die müssen da auch noch zustimmen. Und dann muss man diesen Prozess begleiten. Und wir haben die ganze Zeit gesagt, das Optimale für die Region wäre, wenn Vattenfall bliebe und zwar in den nächsten Jahren dieses Geschäft verantwortungsvoll abwickelt. Das wäre am besten für die Planungssicherheit, für die Beschäftigten, für die in der Region lebenden Menschen und auch für die Gemeinden und Kommunen und dass es nicht so ein Holterdiepolter gibt, was jetzt passiert, Gewerbesteuerrückzahlung oder auch, dass es vollkommen unklar ist, was mit den Beschäftigten passiert. Denn anders als das, was Herr Frese gesagt hat, ist es aus meiner Sicht keineswegs so, dass EPH hier automatisch eine Verantwortung übernimmt. Und die größte Aufgabe der Landesregierung ist jetzt dafür zu sorgen, wenn Rechte übertragen werden, dass dann auch die Verantwortung mit übertragen wird und sichergestellt wird, dass auch Rückstellungen für die Sanierung, aber auch für die Beschäftigten bereitstehen.
Sie sprechen von Holterdiepolter. Da sehe ich Widerspruch von Uli Frese, der sagt, alles im Plan, oder was?
Nein, weil Frau Baerbock einen falschen Ansatz wählt. Ich habe ja in meiner ersten Darstellung verwiesen auf 1990. Ja. Wir haben hier 17 Tagebaue, 25 Brikettfabriken, 3 Kokereien gehabt. Wir haben hier rund 100.000 Beschäftigte in der Bergbau- und Energiewirtschaft gehabt und sind heute bei 4 Tagebauen, bei 3 Kraftwerkstandorten, einem Brikettfabrikstandort, haben enorme Rekultivierungsleistungen vollbracht, die Landschaft viel in Ordnung gemacht. Wir haben ja schon Strukturwandel und Strukturwandelerfahrungen, haben ein industrielles Netzwerk auf Bergbau- und Energiewirtschaftsbasis hier erhalten können und ein bisschen wenig an Chemie und an Glas in dieser Region. Und darauf baut man jetzt nach und nach, wir kennen die Perspektiven, wir streiten immer um neue Zeithorizonte. Ja, und der jetzige Zeithorizont, um den es uns hier in dieser Region geht, ist der Zeithorizont 40-50. Ja, und in dieser Zeitachse bis 40-50 wird es weitere Entwicklungsmöglichkeiten geben müssen. Da wird ein kleines Unternehmen hier, ein kleines Unternehmen dort in unterschiedlicher Art und Weise sich zusätzlich ansiedeln, um eine neue Wirtschaftsstruktur hier entstehen lassen zu können. Also von daher, wir führen den Strukturwandel fort. Wir müssen ihn nicht beginnen.
Aber der Unterschied.
Annalena Baerbock, sehen Sie das genauso?
Ja, natürlich hat der Strukturwandel schon längst begonnen und deswegen habe ich auch nicht die Panik verstanden, die unter anderem ja auch von Ihnen, Herr Frese, mitbetrieben wurde, zu sagen, oh weh, was passiert, wenn wir schrittweise aus der Kohle aussteigen, sondern es ist ein schrittweiser Prozess, der die ganze Zeit angegangen wurde und der jetzt weitergeführt wird. Nur der verantwortungsvollste Akteur wäre ja ein Unternehmen gewesen, das Verantwortung in der Region gezeigt hat, mit dem man das gemeinsam abgewickelt hätte. Da hat man sich auch von Seiten der Landesregierung gegen ausgesprochen. Und der Zeithorizont, den Herr Frese aufzeigt, der ist aus meiner Sicht falsch. Und er streut auch allen Beteiligten Sand in die Augen. Weil es gibt das Pariser Klimaabkommen, das ist ein völkerrechtlicher Vertrag, den hat die Bundesrepublik Deutschland genauso wie alle Länder der Welt unterschrieben. Und das sagt klar, bis 2050, also bis dahin, wo nach Herrn Frese noch die Kohlekraftwerke laufen sollen, müssen wir komplett CO2-neutral sein. Das bereicht alle Bereiche, umfasst das. Und deswegen ist der Zeithorizont für uns absolut in den nächsten 20 Jahren, den wir gestalten müssen. Und da wäre aus unserer Sicht Vattenfall der verantwortungsvolle Akteur gewesen.
Das Radio 1 und Rundschau Spezial mit Jan Vesper und Jan Siegel.
Frau Baerbock, nun ist es in der Tat so, es gab noch nie so viel Protest gegen die Kohleverstromung wie derzeit. Aber wie sehr ist dieser Protest in dieser Region eigentlich verankert? Es sind doch oft auch Demo-Touristen oder sehr viele, die von Umweltverbänden mobilisiert werden. Wie sehen Sie die Region da aufgestellt?
Naja, die Region sehe ich so aufgestellt, dass es hier seit Jahrzehnten, ich meine, Herr Frese hat das ja selber angesprochen, seit 1990 dieses Thema absolut auf der Agenda ist. Es gibt die Klinger Runde, die ganz stark hier in der Region verankert ist. Es gibt natürlich diejenigen, die vom Tagebau betroffen sind. Also der Widerstand ist real und der bezieht sich darauf, ob man hier weiter in seiner Heimat leben kann, in seinem Haus, das man von seinen Eltern geerbt hat oder eben nicht. Es gibt das große Aktionsbündnis mit Blick auf die Verockerung der Spree, was ganz klar hier aus der Region kommt. Aber natürlich ist Klimaschutz eine globale Aufgabe. Und so wie man deutschlandweit gegen Atomkraft demonstriert hat, so demonstrieren man jetzt deutschlandweit gegen eine Verstetigung oder ein Beibehalten der Kohle bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag.
Sie sind beim Radio 1 und Rundschau Spezial zu den Perspektiven der Lausitz. Hans-Joachim Krautz ist bei uns, der Leiter des Fachbereichs Kraftwerkstechnik hier an der BTU Cottbus-Senftenberg. Bisher, Herr Krautz, profitiert Vattenfall von Ihrer Forschung sehr, aber wie sieht das künftig aus? Wie lange wird denn Ihr Fachbereich noch gebraucht?
Ja gut, die Universitäten entwickeln sich natürlich auch. Das heißt, wir haben uns beschäftigt mit der Wirkungsgraderhöhung, wir haben uns beschäftigt mit der Thematik CCS, also im Kraftwerksbereich. Wir haben ja viel mehr Bereiche, forschen an viel mehr Themenstellungen. So, wir haben uns eben auch engagiert im Bereich der Vortrocknung der Kohle und der stofflichen Nutzung und engagieren uns seit vielen Jahren auch im Bereich der Photovoltaik, Elektromobilität. Wir haben vor 10 Jahren ein Wasserstoffzentrum aufgebaut und sind an den großen Speicherprojekten hier im Land beteiligt. Batteriespeicher 10 Megawattstunden auf Basis von Lithium, auf Basis von Blei, wie gesagt, Wasserstoff, Power to X insgesamt. Das sind nicht alles nur Kohlethemen, das sind Themen, die auch der Entwicklung geschuldet sind. Natürlich waren wir die ganzen Jahre über ein verlässlicher Forschungspartner für die Energiewirtschaft, auch für die Vattenfall und wenn sich das ändert, ja, dann wird man halt neue Partner finden. Ich sehe auch das Thema nicht unbedingt im Vordergrund stehen, wer jetzt die Vattenfall kauft, ob das EPH ist oder vielleicht auch ein polnischer Partner, den man hier gerne hätte, die PGE oder die CES. Ich sehe das Problem in den äußeren Rahmenbedingungen. Wir haben für morgen also in der Grundlastenpreis an der EEX angekündigt von 6,8 Cent, das ist also dann, Entschuldigung, von 16,8 Euro pro Megawattstunde, das sind eben sehr, sehr anspruchsvolle Preise, also die natürlich auch Auswirkungen haben zukünftig auf unsere Arbeit. Das heißt, wenn wir zukünftig was machen im Bereich der Forschung, bezogen auf die Kohle, aber es gilt eigentlich auch für Photovoltaik, Solarparks und so, dann müssen wir uns auch immer da fragen lassen, was bringt uns das, nicht? Also eine Uni arbeitet ja immer in dem Bereich Grundlagenforschung und in dem Bereich angewandte Forschung, und die Region möchte auch immer, dass man mit dem Mittelstand zusammenarbeitet und mit der Industrie. Das heißt aber für uns zukünftig, dass wir uns noch mehr an solchen, ja, betriebswirtschaftlichen Zielstellungen eben orientieren.
Schönes Stichwort, Herr Professor Krautz. Die BTU Cottbus-Senftenberg soll ja eine wichtige Rolle spielen, auch in der Innovationsregion Lausitz, die den Strukturwandel vorantreiben soll. Wo sehen Sie denn das Hauptproblem? Also die Cottbuser Forscher sind relativ erfolgreich, oft auch schon Technologien, CCS entwickelt, die jetzt eher in Kanada angewendet werden. Fehlen Ihnen noch die Kontakte? Kommen zu wenig zu Ihnen an die Uni und sagt, helft uns, wir haben eine Idee? Oder sitzen zu viele Professoren, viele Wissenschaftler im Elfenbeinturm?
Also das würde ich, also jetzt, ich bin jetzt 19 Jahre an der Uni, war dann davor viele Jahre im Bereich der Kraftwerksindustrie beschäftigt. Also ich habe bloß 2 Arbeitsstellen gehabt. Das würde ich so nicht sagen. Also ich glaube gerade die neue Uni Cottbus und Senftenberg, die sind sehr stark engagiert im Bereich der mittelständischen Wirtschaft und so weiter, und versuchen auch die Energiewende dort entsprechend zu begleiten, auch Impulse zu geben. Und gerade jetzt sitzen wir zusammen mit mehreren mittelständischen Unternehmen an der Thematik, wie kann man die Energieversorgung hier in Cottbus auch in dem Sinne, ich sag mal, zukunftsfest machen. Also da passiert auch in anderen Bereichen, passiert eben extrem viel. Vielleicht muss man aber, damit man nicht überzogene Erwartungen hat, und da gucke ich mal auf meine Jahre zurück, auch realistisch sein. Die Uni Cottbus wurde also neu gegründet und hervorragend ausgestattet. Also wir haben, wenn Sie in den Campus gehen, wir haben exzellente neue Gebäude, Laborausrüstung, und das ist schon alles passend. Wir waren auch über die Jahre hervorragend unterstützt durch die Landesregierung, und ich sage es nicht nur, weil der Wirtschaftsminister hier am Tisch steht, sondern wir waren wirklich real sehr gut unterstützt durch das Wirtschaftsministerium insbesondere und haben da viel aufbauen können. Ich nehme das in Anspruch für die Energieforschung an der BTU. Wir hatten immer gute Partner in den Bereichen, also mit der Vattenfall, mit dem Anlagenbau. Natürlich kann man sich jetzt aber fragen, was ist von den Jahren geblieben an Nachhaltigkeit? So, das ist vielleicht der Schwachpunkt. Wir haben es nicht geschafft, außeruniversitäre Institute zu gründen und hier zu platzieren im Süden. Vielleicht gerade auch im Energiebereich. Wir haben das versucht, und die Kraft war dann doch nicht eben groß genug, stark genug. Brandenburg hat viele Institutionen in dem Bereich. Die sind aber vollständig in Potsdam und Umgebung angelagert. Sie haben also im Norden eher nichts und im Süden gar nichts an außeruniversitären Institutionen. Und gerade in dem aktuellen Wettbewerb Copernicus, das ist also das globale Wissenschaftsprogramm zur Begleitung der Energiewende, haben wir gemerkt, dass uns das fehlt, dass wir also nicht wettbewerbsfähig genug sind, uns da an der Stelle durchzusetzen. Also das sind so die äußeren Rahmenbedingungen. Also es fehlt nicht daran, dass wir haben eine exzellente Zusammenarbeit mit der Industrie, auch mit dem Mittelstand. Das ist, glaube ich, in Cottbus vorbildlich. Es sind natürlich immer auch die äußeren Rahmenbedingungen zu beachten. Und nach der Wende, ich habe es ja selber miterlebt, wir haben Anträge bei der DFG eingereicht. DFG
ist Deutsche Forschungsgesellschaft.
Ist verantwortlich für die Grundlagenforschung und die sind, ich will mal so sagen, der Bund hat uns den Weg sehr leicht gemacht. Das hat sich alles geändert und heute DFG-Mitglied zu werden, ist eben schwieriger als vor 10, 20 Jahren. Ne?
Das Radio 1 und Rundschau Spezial mit Jan Vesper und Jan Siegel.
Sie sind beim Radio 1 und Rundschau Spezial. Strukturwandel ohne Strukturbruch, das ist die Frage. Eigens dafür gibt es seit einigen Wochen die Innovationsregion Lausitz GmbH. Und seit dem 1. April hat sie auch einen Geschäftsführer, nämlich Hans-Rüdiger Lange.
Herr Lange, lassen Sie uns zuerst vielleicht ein bisschen über Sie reden. Was prädestiniert ausgerechnet Sie, den Strukturwandel in der Lausitz voranzutreiben?
Na, ich denke, das sind drei Sachen. Einmal ist der Strukturwandel ja stark getrieben von der Energiewende und den Veränderungen. Und ich bin 15 Jahre jetzt in dem Energiesektor unterwegs an ganz unterschiedlichen Stellen und habe auch verschiedene Umbrüche und Veränderungen dort mit praktisch bearbeitet und erlebt. Also von daher kenne ich viele Facetten dieser Sache. Der zweite Punkt, ich habe auch eine Vergangenheit als Wissenschaftler und Forscher in der Technologieentwicklung. Und das ist, glaube ich, auch so ein Mix. Es geht eben nicht nur um Energie, sondern es geht um neue Ideen, auch industrielle Anwendungen, Technologien. Und der dritte Punkt ist einfach, ich bin jetzt seit 8 Jahren hier. Ich habe einen familiären Bezug auch jetzt über, ich sag schon wirklich Jahrhunderte sozusagen hier. Und ich habe eine große Verbindung mit der Region und es ist mir sehr wichtig, dass diese in der Region innovativ ist und sich toll entwickelt.
Sie kommen ja aus dem Hause Vattenfall. Was haben Sie dort bisher gemacht?
Ich war jetzt in den letzten 8 Jahren in der Funktion als Leiter Energiewirtschaft hier bei Vattenfall. Da haben wir ganz unterschiedliche Technologien von Wasserkraft über Gasanlagen bis hin eben zu auch den Braunkohleanlagen, die diese Anlagen betreut und weiterentwickelt mit verschiedenen Akteuren, auch in der Region, mit den Städten und sowas, was die Fernwärmeversorgung und sowas angeht, viel Kontakt gehabt, auch bei der Industrieansiedlung.
Herr Lange, nun gibt es diese Innovationsregion Lausitz. Für viele ist das noch nicht so richtig greifbar. Können Sie dieses Konstrukt mal erklären? Was ist das?
Ja, um zu wissen, was das ist, sind folgende Sachen ganz wichtig. Einmal, es gibt einen Anlass, warum die entstanden ist. Und das erklärt auch einiges über dieses Konstrukt. Wie wir alle wissen, ist im letzten Jahr der politische Eingriff entstanden, dass eben Kraftwerksblöcke in der Lausitz abgeschaltet werden. Und darauf gab es eine Reaktion aus der Unternehmerschaft. Ja, das sind die Netzwerke der Unternehmen der Lausitz, die gesagt haben, wir müssen jetzt etwas tun. Wir warten nicht, bis das da ist und gucken, was kommt, sondern wir müssen jetzt aktiv werden, selbst aktiv werden. Und das, finde ich, ist was ganz Fantastisches, was ganz Klasses. Das ist sozusagen von den Betroffenen zu sagen, wir werden aktiv. Und dann auch in der Kooperation mit dem Ministerium, Wirtschaftsministerium, mit anderen Partnern in der Region wurde gesagt, wir schaffen dieses Konstrukt. Und dieses Konstrukt ist eben eine Zusammenführung der Unternehmerorganisationen, das ist die IHK, das ist die Handwerkskammer, das ist der Unternehmerverband, das ist die Wirtschaftsinitiative Lausitz und die BTU, die ich auch als einen ganz wichtigen Akteur und Unternehmer in der Region sehe. Und dabei sozusagen unterstützend und kritisch begleitend ist das Wirtschaftsministerium und auch die kommunale Struktur über den Oberbürgermeister von Cottbus und die Energieregion, die sind zu den Gesellschaftern assoziiert.
Mal ganz praktisch gefragt, wie sieht denn die Innovationsregion Lausitz momentan aus?
Das ist ein kleines Startteam von 4 Leuten, die noch, sage ich mal, in der Nähe der Industrie- und Handelskammer sitzen. Das ist ganz wichtig, einfach, dass der Start gut gelingt. Das ist so wie bei Mutter und Kind oder Vater und Kind, dass das gut startet. Und wir sind da eben bei, einmal diese kleine Struktur aufzubauen. Da kommen wir auch ganz gut voran. Und wir süchten Projekte. Wir sprechen mit Unternehmen, mit anderen Partnern. und entwickeln jetzt eben das Arbeitsprogramm und sind aber sehr stark im Dialog und in dem Austausch mit den anderen Akteuren.
Halten Sie eigentlich den Namen Innovationsregion Lausitz für geglückt? Es gibt ja schon andere Beispiele, Energieregion, der es aus meiner Sicht durchaus an Durchschlagskraft mangelt.
Ich würde an der Stelle einfach mal sagen, unser Fokus ist sehr stark das Arbeiten mit den Unternehmen und Unternehmern. Von daher spielt der Name vielleicht jetzt nicht so die große Rolle. Was ich gut an dem Namen finde, ist Innovation. Denn das heißt nicht nur Idee, sondern das heißt sehr stark zusammenarbeiten und Ideen schaffen und gestalten, die von anderen nachgefragt werden. Und deshalb finde ich dieses Thema Innovation, das ist auch was Unbequemes, man muss sich ändern, das ist ganz, ganz klar. Wir als Einzelne, die Unternehmen müssen sich verändern, neue Wege suchen, aber auch die Region wird sich verändern und wird sich neu erfinden. Und deshalb ist Innovation, der Begriff, programmatisch und richtig. Und es ist auch, und das ist vielleicht sogar auch schon eine der ersten Innovationen, dieser Begriff Region. Die Lausitz versucht eben, Brücken zu über oder Grenzen zu überwinden, Landesgrenzen, vielleicht auch Sektorgrenzen zwischen alter Energie und neuer Energie, aber auch Richtung Polen vielleicht oder zwischen, sage ich mal, dem Land und der Stadt, wenn wir an die Metropolen Berlin und Dresden denken. Also dieses Region ist auch ein ganz wichtiges Thema, an dem wir arbeiten müssen, wie wir das verändern, ja, und wie wir das vernetzen.
Es wird Sie sicher nicht überraschen. Wir haben Rundschau-Leser gefragt, was Sie von der Innovationsregion Lausitz erwarten. Und fast 70% da haben gesagt, das sei nur ein weiteres Konsortium, das am Ende keine praktischen Lösungen für den Strukturwandel in der Lausitz beitragen kann.
Das kann ich sehr gut verstehen. Ich muss gestehen, als ich das erste Mal irgendwie davon gehört habe, habe ich gedacht, okay, was ist das jetzt eigentlich? Nicht? Aber es ist anders, dieses Konstrukt, also wir hatten gesagt, das Konstrukt, die Innovationsregion Lausitz ist ein anderer Ansatz. Es ist nicht ein weiteres Koordinationsgremium, sondern es ist das Arbeiten mit den Unternehmen und das Vernetzen und das Voranbringen von Projektideen, das Sammeln, das Anregen von Geschäftsideen, das zu sammeln und das methodisch zu unterstützen. Und das unterscheidet sich schon sehr stark von dem, was wir an anderen Gremien, die auch ihre Berechtigung haben, keine Frage. Aber das ist etwas anders. Wir arbeiten anders und auch die Gesellschafterversammlung und auch der Beirat sind Arbeitsrunden und jetzt keine politischen Entscheidungsrunden. Von daher, es ist mein eigenes Verständnis auch, dass wir nicht einfach einen weiteren Zirkel oder irgend so etwas machen, sondern das ist diese Innovationsarbeit in der Region. Und das ist was Neues.
Wovon hängt aus Ihrer Sicht der Erfolg der Innovationsregion Lausitz ab? Woran wollen Sie sich messen lassen? An welchen Zielen, Meilensteinen vielleicht, die man in den nächsten Monaten schon sehen kann?
Also das Allerwichtigste ist, dass wir die Kooperation, das Vertrauen und die Kooperation mit den Betrieben und den Unternehmen aufbauen. Ich glaube, wir sind gut unterwegs, aber da muss man einfach arbeiten und zeigen, dass man da einen Beitrag liefert. Und dann ist natürlich wichtig, dass die Unternehmen auch offen sind, mit uns zusammenzuarbeiten und in diese Dialoge und auch in, sag ich mal, strategische Themen und Produktentwicklungsthemen reinzugehen. Das ist ganz wichtig. Zweiter ganz wichtiger Erfolgsfaktor ist, wir müssen es in der Lausitz schaffen, zusammenzuarbeiten, an einem Strang zu ziehen oder wie Herr Gerber das formuliert hat, wir sitzen jetzt in einem Boot, wir sind ein Team. Das ist ganz wichtig, das ist jetzt auch, wenn wir starten, ganz wichtig, dass die verschiedenen Akteure ihre Projekte mit einbringen und auch gemeinsam im Team vorantreiben. Das kann ich nur mehrfach wiederholen. Das ist, glaube ich, auch vielleicht ein bisschen neu oder so, aber wir müssen anders zusammenarbeiten. Und dann ist natürlich auch wichtig, dass wir zügig gewisse Unterstützungen bekommen. Wir wollen nicht einfach nur nach Finanzmitteln reden. Das kann auch manchmal schädlich sein. Aber für bestimmte gezielte Aktivitäten, zum Teil auch den Dialog richtig zu organisieren, da brauchen wir zusätzliche Mittel. Da machen wir auch Vorschläge, aber das ist ganz wichtig, dass es auch zeitnah kommt und dass wir entsprechend diese Dinge durchführen können. Und dann, das möchte ich als vierten Punkt sagen, es werden dann Ideen und Ansätze kommen, die, um zu starten, an der einen oder anderen Stelle auch schnell Unterstützung brauchen. Einfach, um das voranzutreiben, in den Markt zu bringen.
Lassen Sie uns nochmal ganz praktisch werden. Sie wissen aus Ihrer Tätigkeit, dass es viele kleine Firmen in der Lausitz gibt, die zu einem Großteil in ihrer Auftragslage beispielsweise direkt von Vattenfall abhängen. Was sollen die machen, wenn der Braunkohletagebau eines Tages mal ausläuft in der Lausitz? Was könnten Sie sich vorstellen, welche Innovationen könnte so eine Firma weiterbringen und am Markt halten?
Ja, ich habe so zwei Beispiele dafür vor Augen und ich erzähle, ohne jetzt Namen zu nennen, so, das ist auch ganz wichtig, es ist natürlich vertraulich, ja, es ist kein öffentlich-politischer Prozess, sondern wir arbeiten mit den Unternehmen vertraulich, um Strategien und Produkte zu entwickeln, deshalb keine Namen. Aber es ein Thema ist zum Beispiel, wir haben große Kenntnisse und Wissen und auch Informationen über sehr komplexe Industrieprozesse hier in der Lausitz. Und auch kleinere Strukturen, Unternehmen haben eigentlich das, machen das tagtäglich. Und es gibt schon ein erstes Projekt, wo wir sagen, gut, wie können wir das machen, dass wir mit diesem Wissen und der Kenntnis von den Dingen damit Geld verdienen, indem wir das übertragbar machen. Und da das ist eine Konstruktion, da sind zwei Partner. Und die Schwierigkeit und Herausforderung ist, man muss auf einmal sagen, ich tue es nicht nur, ich mache es sozusagen hier mechanisch und diese ganzen Prozesse, sondern ich biete das auch mal jemand an als Wissen und mit einem anderen Partner versuche ich das wieder zu verkaufen, aber als Wissen und Kenntnis. Und das ist sehr schwierig für die Personen, die eigentlich immer gewohnt sind, das einfach nur direkt selbst zu machen und nicht dran zu denken. Ne, das ist bisher nicht in der Denke. Und man muss natürlich auch dann das Vertrauen zu dem Partner haben. Ein Beispiel. Das andere Beispiel ist, dass man einfach nochmal sich ein bisschen zurücktritt und sich nochmal fragt, was machen wir eigentlich genau und was ist die Fähigkeit? Beispielsweise, ja, wir haben hier große Kraftwerksanlagen, die warten wir und wir reparieren das Teil A und das Teil B und sind da die Spezialisten. Jetzt kann man zurücktreten, nochmal sagen, ob das nun das Teil A oder B ist oder X oder Y, die Kernfähigkeit, die ich eigentlich habe, ist, solche komplexen Vorgänge zu managen. Ich bin hier immer dabei und kriege den Zuschlag, weil ich das viel schneller mache als die Leute aus, ich sag mal, Mannheim und irgendwo anderswoher. Und ich habe hier besondere Fähigkeiten. Und dann hinzugehen und nochmal zu überlegen, okay, wenn ich meinetwegen dieser Serviceprozess oder, sage ich mal, das Spektrum meiner spezial ausgebildeten Fachleute sehe, ja, wenn ich hier noch ein paar andere einstelle und die gleiche Prozessfähigkeit habe und damit ein anderes Segment bediene, dann entsteht auf einmal vielleicht was Neues. Ja, und da möchte ich sagen, das ist harte Arbeit. Das nochmal, Innovation ist nicht Schnips, Schnips, jetzt kommt da mal einer und hat eine ganz schillernde Idee, sondern Innovation ist, sich selbst zu hinterfragen und nach neuen Chancen damit zu gucken. Und da möchte ich einfach alle einladen, also insbesondere die Unternehmen und natürlich auch die Unternehmer und Unternehmerinnen, die in den Hochschulen und bestimmten anderen Organisationen sind, die auch ganz wichtig sind dabei, dass wir diese Wege gehen, dass wir das hinterfragen, uns dann zusammenfinden mit mehreren und diese Arbeit machen. Da möchte ich auch noch einen kleinen Punkt sagen, wenn wir hier über die Innovationsregionen sprechen. Man muss einfach wissen, Innovation ist ein Prozess harter Arbeit und immer wieder des Versuchens und Neutestens und Weiterentwickeln. Das braucht eine gewisse Zeit und da gehört auch Scheitern dazu. Also wir werden eine ganze Reihe von Projekten haben. Wir haben jetzt schon sozusagen 20 Projektideen und sowas. Sind ja ganz neu gestartet. Also viele, viele, viele Ideen werden wir haben. Aber viele, viele Ideen werden davon auch scheitern und aussortiert werden. Das ist ein Teil des, den richtigen Weg zu finden. Und das sollte man auch als Region, ja, lassen Sie uns neue Wege gehen, lassen Sie uns neue Sachen gucken, nicht einfach gleich sagen, auch das geht nicht und so, sondern wir müssen dies testen und entdecken, wo die Chancen und wo unsere Fähigkeiten als Lausitz, unsere Innovationsfähigkeiten gefragt sind.
Was ist denn Ihre eigene Idee von einer starken, innovativen Lausitz, Herr Lange?
Also eine Sache ist, die Lausitz ist extrem stark innovativ, schon in der Vergangenheit immer gewesen. Das ist auch an der Stelle mal wichtig zu sagen. Wir sind über Zeiten Spitzenlandwirtschaftsproduktionsgebiet gewesen, jetzt gerade auch mit dem Spreewald und so weiter. Da sind auch Innovationen, hier sind viele Innovationen der Landwirtschaft entstanden. In der Textilphase gab es so einen Spruch, Forst ist das Manchester Deutschlands. Und das hieß so Silicon Valley in Deutschland ist in der Lausitz für die Textilindustrie. Und das ist hier geschaffen worden. Das sind Unternehmer und Menschen gewesen, die das hier entwickelt haben. Und dann ist auch der Energiedistrikt der DDR, das war auch ein Innovationszentrum in den Rahmenbedingungen, die da waren. So. Und mein Traum und meine Überzeugung ist, wir bauen jetzt das zukünftige, ja, jetzt haben wir erstmal so einen Namen, Innovationsregion, weil wir noch gucken müssen, was es genau wird. Aber das werden wir genauso schaffen. Und wir werden eben einfach nicht sagen, ups, jetzt wird da was abgeschaltet und jetzt warten wir und demografisch wird sich das regeln. Nein, wir wollen hingehen und diese nächste Welle dort schaffen. Da ist es ganz wichtig auch, dass wir von den Fähigkeiten, die wir in diesem industriellen Bereich haben, die sind einzigartig, die sind ganz klasse, die in diesen großen Kraftwerks- und Koordinationsaufgaben, wie gesagt, von Wasserkraft in Thüringen bis oben Kraftwerke in die Städte und nach Berlin und an die Ostseeküste. Diese Fähigkeiten, die müssen wir jetzt weiterentwickeln und da brauchen wir auch eine gewisse Zeit, um diesen Übergang entsprechend hinzukriegen. Aber das ist die Vision.
Der Chef der neuen Innovationsregion Lausitz GmbH, Hans-Rüdiger Lange, im Radio 1 und Rundschau Spezial. Vielen Dank, Herr Lange, dass Sie da waren.
Das Radio 1 und Rundschau Spezial mit Jan Vesper und Jan Siegel.
Herr Gerber, der Ministerpräsident hat vor kurzem angemahnt, gerade in der Lausitz Wirtschaft und Wissenschaft besser zu verzahnen. Jetzt haben Sie hier einige Baustellen schon gehört, die sich da auftun. Was sind denn die Hausaufgaben in Ihrem Hause in diesem Punkt?
Das ist natürlich ein großes Thema generell für die Lausitz, aber auch für alle anderen Standorte im Land, dass wir die Kooperationen verbessern, um technologische, wissenschaftliche Innovationen auch in die Unternehmen hineinzubringen. Hier hat sich die Universität auch mit ihrem neuen Präsidenten Steinbach sehr viel vorgenommen. Ich hoffe und glaube, dass das auch jetzt mehr Schwung bekommt. Auch die Frage der Ausgründungen aus der Hochschule heraus ist etwas, was hier noch verbesserungsfähig ist. Es wird dabei bleiben, da bin ich überzeugt, dass diese Region Lausitz weiterhin eine Industrie- und Energieregion sein wird. Und ich bin auch nicht der Meinung von Frau Baerbock, dass man jetzt hier aus bösem Willen heraus einfach mit der Braunkohle so weitermacht, weil einem nichts Besseres einfällt. Wir haben den Atomausstieg und wir sind bei den erneuerbaren Energien noch ganz am Anfang, im Unterschied zu allem, was oft erzählt wird. Wir haben ein stockender Netzausbau in Deutschland. Die Entwicklung der Speichertechnologien ist noch in den Kinderschuhen. Wir sind jetzt beim Gesamtenergieverbrauch in Deutschland bei einem Stand, dass wir 10% uns mit erneuerbaren Energien versorgen können. Unabhängig ist das ja von der installierten Leistung. Denn wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, bleibt das Licht aus. Das ist nach wie vor so. Und wir müssen als Industrieregion Lausitz, als Industrieland Deutschland auch ein Industrieland bleiben können in der Energiewende, denn dann sind wir auch Vorbild für andere. Wenn das nicht dazu führt, dass wir hier industrielle Arbeitsplätze, Wohlstand und Wertschöpfung verlieren, deswegen bin ich dafür, dass wir das ins richtige Maß setzen, uns nicht überheben, weil dann hat weder das Weltklima etwas davon, noch die Menschen, die in Deutschland von der Industrie leben.
Sicher. Aber die Motivation, die Erneuerbaren hier besser auf den Weg zu bringen, die ist natürlich und war in Brandenburg nicht besonders groß, Frau Baerbock, oder?
Das ist falsch.
Das würde selbst ich so sehen, deswegen verstehe ich Herrn Gerbers Argumentation auch nicht. Also Brandenburg allein, wenn man nur mal unser Bundesland sieht, wir können uns schon fast vollständig aus erneuerbaren Energien hier unseren Strombedarf decken. Das Land hat dreimal hintereinander den Leitstern für erneuerbare Energien bekommen. Also man hat ja eine Zeit lang auch mit der Energiestrategie des Landes das weiter vorangetrieben. Derzeit ist nur der Stand, und das haben wir ja vorhin auch nochmal wirklich wissenschaftlich gehört, man kann nicht auf ewig auf zwei Stühlen sitzen. Irgendwann fällt man in der Mitte runter, und vor dieser Aufgabe steht die Region. Und ich glaube deswegen, dass man nicht das eine gegen das andere ausspielen sollte, sondern man muss sich doch jetzt überlegen, wie gewährleisten wir hier den schrittweisen Ausstieg aus der Kohle und schaffen zugleich eine Wirtschaftskraft hier vor Ort. Und das betrifft halt verschiedenste Bereiche. Also wenn wir nur mal die kleinen und mittelständischen Unternehmen hier vor Ort angucken, 7500 Unternehmen finden keinen Unternehmensnachfolger. Die haben im Schnitt, nicht so wie in Baden-Württemberg, sehr viele Beschäftigte, aber 10 Beschäftigte, das sind 75.000 Beschäftigte, die in Zukunft hier versorgt werden müssen. Und das heißt, wir sollten uns nicht nur auf die Kohle fokussieren, sondern wir sollten das in verschiedenen Bereichen vorantreiben. Und zum Beispiel den Schwerpunkt Unternehmensnachfolge ist einer, der hier auch mit essentiell in der Region ist. Und wenn man das weiter so schwarz-weiß gegeneinander fährt, ich glaube, dann kommt man hier nicht voran. Weswegen ich so auf Vattenfall rumgeritten bin. Weil, wenn man sich EPH jetzt nochmal genauer anguckt, ja, also Sie haben die Panama Papers selber erwähnt, wo der Investor vorkommt, dann haben wir aber auch andere Fälle, wenn man guckt, welche Kraftwerke gekauft wurden. Es wurde ja Buschhausen genannt in Sachsen-Anhalt. Das Kraftwerk wurde wieder geschlossen, obwohl man eine Beschäftigungsgarantie gegeben hat, und das lag auch nicht an der Bundesregierung, sondern das war die Entscheidung der MIBRAG, und die EPH stand dahinter. Das Gleiche ist in Großbritannien passiert, Kraftwerke gekauft und dann schnell wieder dicht gemacht. Und davor warne ich halt, dass wir jetzt sagen, okay, für die Stunde ist alles gerettet, aber in 5 Jahren, wenn man sich dann von heute auf morgen zurückzieht, und das sehen wir ja auch, E.ON, RWE wurden auch angesprochen, es ist ja nicht nur in der Lausitz so, dann erwischt es einen ganz kalt. Und deswegen sollte man einfach darauf vorbereitet sein, wie man das schrittweise zurückfahren kann. Und das hatte Vattenfall in der Vergangenheit ja auch schon getan. In den eigenen Berechnungen, noch vor der ganzen Diskussion um den Kohleausstieg, hieß es ja schon, in den nächsten 15 Jahren werde man auf ungefähr 3.000 Direktbeschäftigte hier runtergehen. Und diesen Prozess, der ja auch angesprochen wurde, den sollte man jetzt gemeinsam begleiten und nicht die einen gegen die anderen ausspielen.
Das Radio 1 und Rundschau Spezial mit Jan Vesper und Jan Siegel.
Radio 1 und Rundschau Spezial heute zum Kohlepoker. Lassen Sie uns noch Herrn Frese hören, nochmal zur alten Technologie Kohle. Wir wollen dann nämlich auch mal zu den Perspektiven und zum Strukturwandel kommen.
Also Herr Siegel, ich finde das schon für nicht angemessen, über die alte Technologie Kohle zu reden. Ja, das ist nämlich ein Negativstigma, ja, ohne genauer zu wissen, dass viel Modernität in der Kohle steckt. Und dass Kohle an sich ein Rohstoff ist, der nicht nur in den Kraftwerken landet, sondern auch in vielen anderen Produkten, selbst bis in die Medizin hinein, ja, hineinwandert. Also von daher, ja, alte Kohle, sie ist alt, das ist richtig, weil sie 40 Millionen Jahre in der Erde liegt, ja, ein Ergebnis eines Klimawandels, ja, aber sie ist auch modern. Und worüber wir reden müssen, ja, wir haben ja nicht den Anspruch, als Brandenburger uns alleine nur energetisch abzuschotten, dann reicht unsere Wind- und dann reicht unsere Solaranlagen Installation und dann ist die Welt lustig. Ja, sondern wir sind ein Teil von Deutschland, wir sind ein Teil von Europa, und unser Anspruch war und ist, seit der Wende einen wichtigen Beitrag zur Energieversorgungssicherheit, zur Rohstoffsicherheit in Deutschland und in Europa leisten. Deswegen haben wir hier ganz moderne Kraftwerke nach der Wende gebaut, und wir haben dank wissenschaftlicher Unterstützung in die Flexibilität unserer Kraftwerke, um der Volatilität der regenerativen Energie folgen zu können. Enorme Investitionen. Wir sind mittlerweile in der Lage, in jeder Minute 25 MW raufzufahren oder runterzufahren. Das ist der natürliche Partner der regenerativen Energien, die nicht immer zur Verfügung steht. Und wichtig für Deutschland, für den Wirtschaftsstandort Deutschland, ist Netzstabilität, ist Versorgungssicherheit. Und da leisten wir aus der Lausitz Enormes. Im doppelten Sinne, wir helfen Deutschland und Europa, und wir helfen aber auch gleichzeitig einen geordneten, sachten, seit 1990 in den Zahlen, die ich dargestellt habe, Strukturwandel in der Region, in der Nieder- und Oberlausitz, im sächsischen, brandenburgischen Bereich. Gleichermaßen gilt das auch für Mitteldeutschland zu organisieren.
Ohne Frage. Irgendwann wird die Lausitz loslassen müssen von der Kohle. Es ist ja mal von der Brückentechnologie Kohle die Rede. Wie lang, Herr Gerber, wird denn diese Brücke aber sein?
Das kann heute noch niemand wirklich sagen. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass die Entwicklung der Speichertechnologien, die wir ja auch brauchen werden, ebenso wie der, also noch in den Kinderschuhen steckt. Wir haben da im Moment in Deutschland nur ein Spielzeugformat, um es mal so auszudrücken. Und auch der Netzausbau stößt auf Widerstände, übrigens auch von Umweltverbänden, genauso wie auch der Ausbau der Windkraft und der Photovoltaik auch nicht unumstritten ist in diesem Land, wie wir alle wissen. Das ist also ein schwieriger gesellschaftlicher Prozess. Und weil wir eben noch so viel Forschung und Entwicklungsaufgaben vor uns haben, von denen niemand weiß, wann es zu Ende ist. Ich kann das nicht mutwillig herbeibeschließen und sagen, 2030 oder 40 oder 50 ist das soweit. Das wäre Irrsinn aus meiner Sicht. Deswegen wehre ich mich auch gegen ein mutwillig festgelegtes Enddatum. Im Moment ist es so, wir sind noch auf hoher See und wir dürfen das Schiff nicht versenken, bevor wir das Ufer erreicht haben in Bezug auf unsere Energieversorgung. Denn wir müssen das doch nicht nach einem irgendwie politisch gewollten Zeitplan uns ausdenken, sondern wir müssen die wirklichen Herausforderungen der Energiewende, da bin ich ja auch dafür, anpacken. Das ist der Netzausbau, das ist die Entwicklung von Speichertechnologien. Da machen wir als Land unglaublich viel. Unsere Netze bauen wir aus, wir sind da weiter als andere. Wir stecken in der neuen Förderperiode 50 Millionen Euro in die Entwicklung von Speichertechnologien und wir sind pro Kopf der Bevölkerung das Land mit dem höchsten Ausbaugrad von erneuerbaren Energien. Also wir machen Energiewende in diesem Land, aber zur vernünftigen Energiepolitik gehört nach wie vor auch eine verlässliche Versorgung. Da brauchen wir die Braunkohle, die hier viele tausend Arbeitsplätze sichert, die die Grundlast sichert, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht.
Aber lassen Sie es wirklich in die Zukunft schreiben. Was kommt nach der Kohle? Bleibt nach der Kohle nur noch die Schafzucht oder wie ein Geschäftsführer eines großen Unternehmens hier immer sagt, das Einzige, was in der Lausitz momentan wächst, ist die Zahl der Wölfe. Ich hoffe, das ist nicht so. Lassen Sie es über die Zeit hinaus. Das Problem an der Braunkohle ist ja aus meiner Sicht die Art und Weise der Gewinnung, die nicht so ganz naturverträglich ist oder relativ schwierig ist. Lassen Sie uns einfach mal schauen, was könnte denn in der Lausitz danach sein, außer Tourismus?
Die Lausitz ist ja eine der am stärksten industrialisierten Regionen in Brandenburg. Wir haben neben der Energiewirtschaft hier eine breit aufgestellte Chemieindustrie, wir haben eine breit aufgestellte Ernährungswirtschaft, wir haben einen breiten Mittelstand im ganzen Bereich von Metall- und Elektroindustrie. Auch der Tourismus spielt eine zunehmende Rolle. Wir haben hier bald das größte künstliche Binnenseengebiet Europas. Und wir haben mittendrin die BTU Cottbus-Senftenberg, über die wir eben schon gesprochen haben und die der Region Impulse geben wird. Also, was ich damit sagen will, wir sind keine, in der Lausitz, keine monostrukturierte Region, wo es nur die Energiewirtschaft gibt. Und meine Aufgabe als Wirtschaftsminister sehe ich darin, Frau Baerbock hat das eben auch angesprochen, denjenigen Unternehmen, die da sind, denen zu helfen, ihnen beim Wachstum zu helfen, bei Innovationen zu helfen, auch bei der Frage von Unternehmensnachfolge. Aber das ist natürlich auch etwas, was die Unternehmen selber organisieren müssen. Die Handwerker haben da ja auch große Probleme bei diesem Thema. Ich kann keinen Unternehmensnachfolger irgendwo einsetzen als Wirtschaftsminister, das ist auch gut so. Sondern wir müssen jetzt denen, die da sind, helfen, dass sie wachsen können, zu glauben, dass ein industrieller Investor vom Himmel fällt, der 8000 Arbeitsplätze ersetzt, die irgendwann mal in der Braunkohle wegfallen. Glaubt ja niemand, ich auch nicht. Das geht alles nur Stück für Stück. So, es gibt ja so einen Satz, mühsam nährt sich das Eichhörnchen.
Nun gibt es noch ein zusätzliches Konstrukt, das diesen Strukturwandel begleiten soll, die Innovationsregion Lausitz GmbH. Sie hat seit dem 1. April einen Geschäftsführer, ist schon ein paar Wochen vorher gegründet worden. Knut Deutscher, Chef der Handwerkskammer Cottbus und seit kurzem eben auch Teil dieser Innovationsregion Lausitz GmbH. Kommen diese Bemühungen nicht ein bisschen zu spät?
Es ist nie zu spät. Und ich denke, es ist nicht an der Zeit zurückzublicken, sondern wir gucken jetzt nach vorne und ich bin stolz darauf, dass es uns gelungen ist, mit den Partnern Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, Unternehmensvereinigung, Wirtschaftsinitiative Lausitz und BTU, also Brandenburgische Technische Universität und der Handwerkskammer, dieses Konstrukt auf den Weg zu bringen. Und unser Geschäftsführer ist, das schätze ich sehr, sehr pragmatisch. Es geht uns um konkrete Hilfestellungen für Unternehmen, für Projekte, die hier, wie es auch der Wirtschaftsminister gekennzeichnet hat, dazu beitragen, jetzt neue Märkte, neue Produkte, neue Dienstleistungen, Wachstum zu erzeugen. Wir wissen, das ist schwierig, das ist keine einfache Aufgabe, Aber dass wir jetzt damit angefangen haben, das macht uns eigentlich stolz.
Sie sind jetzt zunächst mal in Kontakt getreten, ich glaube mit 60 Betrieben, 30 in Südbrandenburg, 30 in Nordsachsen, die eben mehr oder weniger von der Kohle leben. Was wollen Sie von denen wissen? Mit welchem Ziel haben Sie die kontaktiert?
Ja, das ist ja so, dass Unternehmen sich selbst gute Gedanken machen, wie geht's weiter. Und diese Gedanken münden eventuell in neue Projekte, neue Produkte. Und manchmal fehlt es dann einfach an der Finanzierung oder dass man den richtigen wissenschaftlichen Partner hat. Und da können manchmal Gespräche, Netzwerke, Kontakte dazu beitragen, dass man wirklich vorankommt. Denn in einem Unternehmen ist es nun mal so, da hat man den ganzen Tag mit den eigentlichen Aufträgen zu tun. Mitarbeiterführung und Rechnungen schreiben und am Ende noch aufpassen, dass auch die Aufträge ordentlich abgearbeitet werden. Und da kommen solche Zukunftsideen meistens zu kurz.
Aber Herr Deutscher, Ihr Kollege Wolfgang Krüger, der Hauptgeschäftsführer der IHK Cottbus, hat schon gesagt, die Lausitz ist eines der bestanalysierten Gebiete überhaupt. Jetzt fragen Sie 60 Unternehmen. Denken Sie, es gibt noch eine Idee, die bisher noch nicht abgefragt worden ist in den unzähligen Analysen und Umfragen?
Herr Siegel, ich habe diese Studien alle in meinen Schränken auch liegen. Und ich kenne diese Art und Weise, wie auch die Studien damals erstellt wurden und habe mich manchmal geärgert, dass wir es nicht selber gemacht haben, weil wir nur diejenigen, die die Studien bezahlt bekommen haben, mit unserem Wissen schlau gemacht haben. Aber hier geht es wirklich um andere Ansätze. Es geht uns um die Belange der Unternehmen vor Ort und nicht irgendwelche makroökonomische Überlegungen. Und das ist aus meiner Sicht zielführender. Wenn jetzt gerade die Frage Unternehmensnachfolge angesprochen wurde im Handwerk, dann bin ich stolz darauf, dass wir als Handwerkskammer letztes Jahr 139 Unternehmen begleitet haben, erfolgreich in die Unternehmensnachfolge. Gleichzeitig weiß ich natürlich, es gab auch viele, wo es nicht geklappt hat, aber wir orientieren uns konkret an denen, wo wir auch Erfolge auf den Weg bringen. Und ich kenne einige ganz gut, die machen richtig Freude mit der neuen mit den neuen Chefs und da sind sie gut aufgestellt.
Wie ist denn im Zusammenhang mit den Verkaufsplänen von Vattenfall die Stimmung in der Handwerkerschaft hier in Südbrandenburg? Was hören Sie aus den Betrieben?
Ja, unser Kammerbezirk ist groß, aber wenn ich hier in der näheren Umgebung, Cottbus, Senftenberg, Guben, Spremberg, mich umhöre, da ist die Unsicherheit riesig. Und das hat Auswirkungen auf Investitionsentscheidungen. Es ist ja auch kein Geheimnis, dass bestimmte Dinge bereits auch von Seiten Vattenfall jetzt zurückgehalten wurden. Ich habe als Handwerkskammer Bewerbungen von Mitarbeitern, die ich lange Jahre nicht gesehen habe, weil sich die Menschen hier natürlich um ihre Zukunft auch Gedanken machen. Und deshalb ist es schon ganz wichtig, das heißt es ja immer, die Hälfte der erfolgreichen Wirtschaft ist nun mal das Klima, die Stimmung. Und da braucht die Wirtschaft braucht Sicherheit und diese Sicherheit wünschen wir uns relativ schnell.
Mal ganz praktisch gefragt, was soll jetzt so ein Handwerksmeister, ein kleiner Handwerksmeister aus dem Süden Brandenburgs, wo kann der sich hinwenden? Soll der bei der Innovationsregion anrufen oder bei Ihnen anrufen, wenn er eine Idee hat, wenn er sagt, pass auf, ich habe eigentlich eine Dienstleistung, die muss nicht an die Braunkohle gekoppelt sein, sondern das kann man auch in anderen Bereichen brauchen. Wie kann der Hilfe kriegen? Wie kann der Fördermittel für sich erschließen oder Unterstützung für sich erschließen?
Also ich glaube, wir haben in der Gegend nicht zu wenige Berater, sondern manchmal schon wieder zu viele.
Auch das noch.
Und deshalb bin ich da guter Dinge, dass es da viele Ansprechpartner gibt. Also das sind die beiden Kammern, das sind die ZAB, da sind die kommunalen Wirtschaftsförderer und jeder, der mich persönlich anrufen möchte, der kann das auch machen und unsere Mitarbeiter machen sich auf den Weg und wir werden auf alle Fälle nicht immer die Lösung finden, das möchte ich nicht versprechen, aber wir werden uns den Dingen annehmen und versuchen, dort bestmögliche Ergebnisse zu erzielen.
Das Radio 1 und Rundschau Spezial mit Jan Vesper und Jan Siegel.
Das Radio 1 und Rundschau Spezial zu den Perspektiven der Lausitz mit oder eben ohne Kohle. Lassen Sie uns nochmal zurückkommen auf das, was am kommenden Wochenende möglicherweise entschieden wird. Herr Frese, Sie sind als Gewerkschafter auch ganz nah dran an den Arbeitnehmern. Was erwarten die von diesem Betreiberwechsel, der jetzt bevorsteht?
Ich bin nicht nur nah dran, ich bin mittendrin, weil ich ja von den Arbeitnehmern in die Aufsichtsräte von Vattenfall Generation Mining und der GmbH hineingewählt worden bin und die Erwartungen sind relativ klar und deutlich. Sie erwarten einen Arbeitgeber, einen neuen Eigentümer. Sie haben ja einen Arbeitgeber. Es kommt ja nur ein neuer Eigentümer. Es kommen nur neue Aktionäre. Wir hatten bisher einen alleinigen Aktionär. Und Sie erwarten, dass dieser neue Eigentümer die soziale Kompetenz, die in diesem Unternehmen steckt, dass Tarifbindung, Betriebsräte, Mitbestimmung nach wie vor akzeptiert wird, dass ausgebildet wird, dass gute Arbeitsverhältnisse da sind und dass dieser Unternehmer, der neue Eigentümer, in der Businessplanung, die die Betriebsräte, die die Arbeitnehmervertreter kennen, auch weiterarbeiten wird, dass er das Unternehmen kauft, um es weiterzuführen und nicht stillzulegen. Das sind die Überlegungen, die die Arbeitnehmer haben. Und sie gehen auch diesen Prozess, weil sie erkannt haben, dass der alte Eigentümer, mit dem hier nichts mehr anfangen will, keine Perspektiven weiterentwickeln will und bei ihnen sich die Sorge entwickelt hat, dass das, was Frau Baerbock, was die Grünen europaweit und schwedischweit von der schwedischen Regierung fordern, haltet das Ding und macht es so schnell dicht, koste es, was es wolle, dann sind wir den Arm, der da Emissionen emittiert, den sind wir dann Gott sei Dank in Deutschland, in Europa los.
Frau Baerbock, aus klimapolitischer Sicht, wie sind Ihre Erwartungen?
Also zum einen möchte ich erstmal gerade rücken, es ist nicht koste es, was es wolle, sondern in den nächsten Jahren angesichts der deutschen Klimaziele das Geschäft abzuwickeln und zwar mit Planungssicherheit auch für die Beschäftigten und aber auch für die Region insgesamt. Also unsere Erwartungen an den neuen Eigentümer sind, dass er hier Verantwortung in der Region übernimmt für die Beschäftigten, dass er aber auch Verantwortung für die Region übernimmt mit den Rückstellungen. Also wir haben ja die Altlasten der bestehenden Tagebaue, die vom bisherigen Eigentümer hinterlassen werden. Dafür wurden finanzielle Rückstellungen gebildet. Es ist vollkommen unklar, ob die jetzt auf den neuen Eigentümer übergehen. Und die Frage ist, wenn der dann von heute auf morgen pleite geht, was mit diesen Rückstellungen dann passiert.
Deswegen, das ist ein wichtiger Punkt. Vielleicht fragen wir danach Herrn Gerber auch mal.
Also wir haben ja mit allen Kaufinteressenten gesprochen, die sich beworben haben. Und wir haben natürlich auch mit Vattenfall gesprochen. Einer von den Interessenten wird es jetzt. Und wir haben dabei diese Frage der Rückstellung natürlich in den Mittelpunkt auch unserer Diskussionen gestellt, neben energiepolitischen Fragen, neben technischen und wirtschaftlichen Fragen. Nach dem, was ich von dem Verkaufsprozess weiß, wird es so sein, dass Vattenfall Mining und Generation so verkauft werden, wie sie sind, eben auch mit den Rückstellungen, die im Unternehmen bilanziell da sind und was von den Bergämtern auch regelmäßig überprüft wird. Also es ist nicht so, dass die vorher das ganze Geld aus der Kasse nehmen und dann nur ein leeres Sparschwein dann da auf dem Tisch steht. Das wird nicht so sein, das geht auch gar nicht. Und ein verantwortungsvoller Prozess wird dieses natürlich berücksichtigen. Wir werden mit jedem neuen Käufer selbstverständlich dann schnell das Gespräch suchen, um auch diese Frage der bestehenden und künftig entstehenden Rückstellungsverpflichtungen so sauber zu regeln, wie das hier in Deutschland Recht und Gesetz vorsehen.
Frau Baerbock, das findet ihr einen Widerspruch offenbar?
Nein, nicht mal einen Widerspruch, sondern also ich fordere da, dass da eine Sicherheitslinie eingezogen wird. Wir haben ja eine andere Diskussion, die Rückstellung von den Atomkonzernen. Und es hilft eben nicht zu sagen, in den Bilanzen und in Kraftwerken stecken Rückstellungen, weil wenn diese Kraftwerke irgendwann nichts mehr wert sind und wir sehen den Wertverlust ja gerade bei diesem Verkaufsprozess, dann hilft es der öffentlichen Hand dann herzlich wenig, wenn man sagt, theoretisch gab es da Rückstellungen. Wenn es jetzt hier zu einem Verkauf kommt, dann erwarte ich von der Landesregierung, dass sie deutlich macht, diese Rückstellungen müssen gesichert werden. Die kann man öffentlich in einen Garantiefonds einstellen, dass man diese dann auch wirklich hat, wenn sich das Unternehmen zurückzieht, wenn es pleite gehen sollte, wenn der ganze Prozess abgewickelt wird, damit es eben nicht dann auf Staatskosten und damit auch auf Kosten der Steuerzahler abgewickelt wird. Wir haben ja auch gerade die Frage Gewerbesteuer in der Region, wo plötzlich rückwirkend jetzt gesagt wird, ach, die Zahlungen sind doch alle nicht so, wie sie eigentlich angedacht waren. Deswegen ist hier wirklich politisches Handeln aus meiner Sicht gefragt. Und das kann man zur Bedingung machen, wenn man eben diese Betriebsgenehmigungen, die Vattenfall ja bisher hat, an den neuen Verkäufer übergibt. Das ist im Bundesbergrecht so vorgesehen, dass die Landesregierung hier aktiv werden kann.
Das Radio 1 und Rundschau Spezial mit Jan Vesper und Jan Siegel.
Herr Gerber, wenn der neue Eigentümer da ist, rechnen Sie damit, dass Tagebaue erweitert werden? Rechnen Sie möglicherweise auch damit, dass ein neues Kraftwerk gebaut wird in Jenschwalde?
Na, das hängt ganz entscheidend von den weiteren bundes- und europapolitischen Rahmenbedingungen ab, die wir nur eingeschränkt in Brandenburg beeinflussen können. Ich persönlich glaube, dass wir nicht nach dem Atomausstieg auch gleich noch aus der Braunkohle aussteigen können. Ich hielte das für industriepolitisch falsch und setze darauf, dass sich da ein bisschen mehr ökonomische Vernunft durchsetzen wird. Wir haben als Koalition gesagt, dass wir diese Fragen offen halten wollen, dass es davon abhängt, dass es auch zu erheblichen CO2-Einsparungen kommt, wenn ein neues Kraftwerk mal gebaut werden sollte. Das ist das Stichwort CCS. Das ist ja hier in Deutschland hoch umstritten, aber zum Beispiel auch vom Klimagipfel von Paris als ein wichtiges Instrument der CO2-Einsparungen genannt worden. Da muss man mal sehen, wie sich diese Debatten da weiter entwickeln werden. Wir müssen aufpassen, glaube ich, dass wir nicht von Wunschvorstellungen uns leiten lassen, die der ökonomischen Realität und den Interessen der Arbeitnehmer hier auch in der Region dann am Ende nicht gerecht werden. Wir sind ein Land, das auf die Energiewende setzt. Wir machen eine Menge, das ist auch richtig so, das ist auch die volle Unterstützung der Landespolitik, aber wir dürfen eben auch andere Aspekte dabei nicht vernachlässigen. Das ist eben manchmal nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick aussieht.
Vieles im Leben ist nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick aussieht, Herr Gerber. Andreas Rausch, mal Hand aufs Herz. Glaubst du, dass hier die Tagebaue, die jetzt bestehenden Tagebaue noch erweitert werden, die Neuabschlüsse in Atterwasch oder so zu befürchten sind, auch wenn es verkauft wird? Wir kennen die Lage so ein bisschen ja alle hier, Journalisten.
Also ich glaube, genau das sind die zwei entscheidenden Worte. Wird es neue Tagebaue geben oder wird es Tagebauerweiterungen geben? Nach meiner Ansicht wird es keine neuen Tagebaue geben. Die sind politisch überhaupt nicht mehr durchsetzbar. Also wir haben erst gehört von Paris, letzter Dezember, ganz überraschend. Alle haben sich weinend in den Armen gelegen. Selbst die deutsche Umweltministerin war dabei. Es gibt ganz klare Ziele. Wir werden 2050, wenn ich die Ziele nicht vergessen habe, bei 80% erneuerbarer Energien liegen, da ist kein Platz mehr für große Kohlekraftwerke. Und nicht zu vergessen, wir haben auch einen Politiker am Tisch stehen, der Minister hat gerade eins noch nicht gesagt, so ein Kraftwerk, ein Neubau ist ein milliardenschweres Projekt, das Ding muss sich irgendwie refinanzieren. Und wir haben im Moment einen Strompreis, der ist so, dass man selbst mit einem alten Dinosaurier wie Jens Schwalde, der fast 40 Jahre auf dem Buckel hat, kein Geld verdienen kann. Wenn Vattenfall nicht, wie wir wissen, im Vorhinein ihre Strommengen über mehrere Jahre schon verkauft hätte. Zum aktuellen Tagespreis ließe sich da kein Geld verdienen. Alles schaut wie das Kaninchen auf die Schlange auf das Jahr 2022 in der großen Hoffnung, dass mit dem Atomausstieg plötzlich der Wert auch des Braunkohlestroms, der gehandelte Wert, wieder steigt, dass es eine Verknappung gibt und dass man dann Geld verdienen kann. Aber es wird mit Sicherheit nicht so viel Geld sein, um ein neues Kraftwerk zu bauen. CCS ist in Deutschland tot. Wir können uns im Moment auf der anderen Seite nach Polen hin anschauen. Dort wird gerade wieder überlegt, ein neues Kraftwerksteil mit CCS-Technologie aufzubauen. Und möglicherweise das, was auch in Deutschland vor Jahren diskutiert worden ist, eben nicht in Brandenburg oder noch eher in Niedersachsen oder Schleswig-Holstein in der Erde zu verpressen, sondern es per Pipeline in Richtung Nordsee oder besser noch Ostsee zu bringen. Das wird da im Moment wieder heftig diskutiert. Ich glaube nicht, dass das Fass in Deutschland nochmal aufgemacht wird. Das glaube ich nicht. Und ich glaube nicht, dass es noch begründete Umsiedlungen geben kann in Deutschland, weil das, glaube ich, politisch nicht mehr durchsetzbar ist. Was möglicherweise noch zu debattieren ist, und da muss man in der Tat abwarten, wie sich der Strompreis entwickelt, also ob es wirtschaftlichen Anreiz gibt und zweitens, wie ernst auch die Bundesregierung und in dem Falle sind die Landespolitiker in der Tat wie die Kaninchen, die auf die Schlange gucken müssen, weil die großen Entscheidungen werden natürlich nicht in Dresden oder in Potsdam getroffen, sondern in Berlin. Also wie sich das entwickelt, möglicherweise kann es noch zum Beispiel in Welzow-Süd eine Teilfelderweiterung geben, da sind die Planungen ja auch recht weit fortgeschritten, aber wenn wir uns den, vielleicht noch eine kleine Zahl am Ende, wenn wir uns die prognostizierten Laufzeiten der bestehenden Tagebaue in Brandenburg, sind es ja im Moment noch hier in Schwalde und Welzow, Cottbus Nord ist ja zu und freut sich auf die Zukunft als Ostsee. Wenn wir uns die Zahlen angucken, dann sind die prognostizierten Auskohlungs- bzw. Stilllegungszeiten irgendwas bei 2025, 26, 27. Wenn die Mengen runtergehen, könnten sich die Laufzeiten durchaus verändern, verlängern und dann ist man möglicherweise schon im Jahr 2030 und das wäre dann ein wie auch immer gearteter Ausstieg aus der Kohle. Also ich denke, für meine Begriffe, ich höre hier sehr interessiert zu, der Ausstieg aus der Braunkohle hat längst begonnen in Deutschland. Also das ist ein Prozess, der lässt sich schlichtweg nicht mehr aufhalten. Das große Problem, vor dem die Politiker stehen, vor dem Herr Frese als Gewerkschafter steht und vor die Kammern natürlich und auch die Universität, ist erstens der Strukturwandel. der in der Tat aus meiner Sicht zu spät begonnen hat, beziehungsweise möglicherweise muss man sich auch eingestehen, dass die Region hier, in der wir gerade stehen, mit Kohle groß geworden ist und ohne Kohle wieder kleiner wird. Auch das ist eine Wahrheit, der man ins Auge gucken muss. Und das Zweite, denke ich, ist, dass wir schlichtweg abwarten müssen, wie sich das in der Tat politisch entwickelt. Ich glaube nicht, dass die Kohle noch weit über das Jahr 2030 eine Rolle spielen wird.
Ganz auf grüner Linie, würde ich sagen.
Ja, aber ich will da ein bisschen trüben. Die Frage, die wir politisch bewältigen wollen und wo es, glaube ich, auch keine Dissensen gibt, ist, wir wollen Treibhausneutralität. Wir wollen unsere CO2-Emissionen aus den wirtschaftlichen Prozessen auf das Maß von 1990 zurückholen.
Nee, auf Null fahren, das ist so, der völkerrechtliche Vertrag.
Nein, auf Null fahren wir CO2-Ausstoß nie. Nie. Ja, da bin ich als einfacher gebildeter Mensch bei Google gut aufgeklärt worden, wie viel Milliarden CO2 aus nicht industriellen Prozessen in der Atmosphäre sich bewegen und hineingegeben werden müssen, damit die Menschen überhaupt leben können. Ja, also von daher, es geht darum, industrielle Prozesse unter dem Stichwort Treibhausgasneutralität auf den Weg bringen. So, und das heißt, ich habe in der Stromerzeugung die Möglichkeit mit regenerativer Energie, mit Wind und Sonne. Ich habe aber auch die Möglichkeit, eine Technik anzuwenden, die wir in anderen Bereichen brauchen. Das sagt selbst der Staatssekretär Flassbart. Das ist in Paris sehr intensiv diskutiert worden. Die CCS-Technik wird gebraucht, um aus industriellen Prozessen CO2 abzuscheiden. Ansonsten haben wir keine chemische Industrie, keine Stahlindustrie, keine Zementindustrie und was auch immer an industriellen Prozessen mehr in Deutschland oder in Europa. Und das ist ja nicht das Ziel. Also von daher wird diese Frage noch eine sehr intensive Frage sein, die wir zu diskutieren haben. Und dann haben wir die ökonomische Frage zu diskutieren. Ja, es wird immer, der Strom aus Braunkohle sei unwirtschaftlich. Ja, der Strom aus Braunkohle, natürlich bei diesen Börsenpreisen, wo unsubventionierte Ware durch subventionierte Ware, die mit 24 Milliarden Euro subventioniert wird, bedrängt, hat natürlich die unsubventionierte Ware schlechte Voraussetzungen. Also man wird auch über die Finanzierung des ganzen Energieumbausystems nachzudenken haben, ob wir da unbegrenzt in das Pulverfass hineinschütten oder ob wir auch nach ökonomischen Gesichtspunkten schauen und uns entscheiden, was ist am wirtschaftlichen, was dient der gesellschaftlichen Entwicklung, was dient der wirtschaftlichen Entwicklung und erfüllt die Zielsetzung Treibhausneutralität. Also wir sind nicht am Ende einer Diskussion, sondern wir sind immer noch mittendrin, ob des richtigen Weges. Und dabei spielt das, was wir hier als industriellen Besatz auf Braunkohle und Energiewirtschaft haben, eine Rolle, weil wir die moderneren Kraftwerke haben, weil wir die flexibleren Kraftwerke haben und weil wir Lagerstättenkapazitäten haben, je nach Inanspruchnahme, die wir, da weiche ich ein bisschen ab und von Andreas Rausch, der 2030 genannt hat, der hat aber den Schlenker gemacht, kommt auf Inanspruchnahme an, zwischen 2040 und 2050. Und das ist eine verdammt lange Zeit, um für diese strukturelle Entwicklung hier, einerseits aber auch für die industriepolitische Entwicklung, energiepolitische Entwicklung, Entscheidungen treffen zu können. Eine letzte Bemerkung. Leute, redet unsere Region nicht klein, als wenn wir gepennt haben. Ja, wir haben BASF Schwarzheide erhalten, wir haben ein Kunststoffzentrum dahin gemacht, wir machen innovative Produkte, wir haben Guben erhalten, ja, wir haben je nach Eisenhütten, Stahlstadt, wenn ich diese Region nehme, wir haben die Papierfabrik nach Schwarze Pumpe, wir haben Gipskartonfabriken, wir haben in Kamenz, weil ich die Lausitz größer sehe, haben wir die Batteriefabrik, die von Evonik auf den Weg gebracht, die jetzt von Daimler weitergeführt. Wir haben ein Stück Potenziale. Und wir haben, und da müssen sich Journalisten noch dran erinnern, vehement in dieser Region um Großinvestitionen, BMW und was auch immer, hier mächtig gekämpft und haben klare Lektionen erteilt bekommen, dass wir wegen der geografischen Lage für Großindustrie nicht unbedingt der interessante Investitionsstandort sind.
Andreas Rausch, hast du die Region klein geredet?
Ich hab die Region versucht, nicht klein zu reden. Ich kenne die Region noch aus der Zeit Anfang der 90er, als 70.000 Arbeitsplätze in relativ kurzer Zeit verschwunden sind und wo es in der Tat eine absolute Monostruktur gab. Chemie gab es auch damals schon, aber da wusste man auch nicht, wie es weitergeht. Ich habe eine kurze Nachfrage, um ganz kurz nur die Rolle zu verlassen. Herr Frese, in der Tat, es hat sich viel getan. Wird manchmal in der Öffentlichkeit ein bisschen überbetont die Rolle Vattenfalls, die Rolle der Braunkohle für die Struktur in der Lausitz?
Ja.
Wir reden ja von in der Lausitz, in Brandenburg und Sachsen von 8.000 direkten Arbeitsplätzen und haben ja mehrere hunderttausend.
Je weniger, wenn ich, je nachdem, wie ich die Lausitz betrachte, ja, je nachdem, das hat ja eine Studie, die hier entweder Will oder Energieregion, ja, ist der Anteil der Braunkohle, der Energiearbeitsplätze nicht in der Bedeutung wie in Kernbereichen. Wenn ich hier auf den engeren Bereich gehe, ja, auf Cottbus, auf Spremberg und auf Welzow und auf Guben, dann ist der bedeutende Anteil wesentlich größer. Also Lausitz von Görlitz bis nach, ja, von Lauchhammer oder Finsterwalde bis nach, ja, da sind wir, glaube ich, mit 14% oder 15% oder 20%, wenn ich die Zahlen richtig in Erinnerung habe. So, ja, trotz alledem heißt das aber nicht, weil wir jetzt so unbedeutend sind, nur 20% oder 14%, dass wir um den Erhalt, den längstmöglichen Erhalt zu streiten haben. Weil die Kraft, die wir hier aufwenden müssen, können wir dann nicht in den anderen Regionen, die ja auch noch einen Strukturwandel, die Arbeitslosigkeit in Senftenberg ist höher als in Cottbus und in Lauchhammer höher als in Cottbus, weil die Schmerzen des Strukturwandels bis heute noch nicht verwunden haben.
Und das sind ja sehr gut bezahlte Industriearbeitsplätze. Das ist das Thema, weil sie eben dann Kaufkraft mit sich bringen für andere, für ein starkes Handwerk hier in der Region mit 40.000 Arbeitsplätzen. Aber die können natürlich nur ihre Leistungen und Produkte verkaufen, wenn auch die Verbraucher in der Lage sind, das nachzufragen, zu bezahlen und sich daran zu erfreuen. Und deshalb ist das so ein bedeutsamer Wirtschaftsbereich für die Region.
Das Radio 1 und Rundschau Spezial mit Jan Vesper und Jan Siegel.
Radio 1 und Rundschau Spezial heute zum Kohlepoker. Es sollte nicht darum gehen, ob Braunkohle ja oder Braunkohle nein. Wir haben über die Perspektiven der Lausitz gesprochen und am Ende würde mich von jedem von Ihnen nochmal interessieren, wie sehen Sie denn die Lausitz als Region im Jahr 2040? Herr Gerber.
Ich sehe die Lausitz im Jahr 2040 als eine Industrie- und Energieregion, die weiterhin einen gut aufgestellten industriellen Mittelstand hat, die auch Großindustrie wie Chemie und Papier hat, die auf dem Weg der Energiewende ein ganzes Stück weiter vorangekommen ist. Wir sind dem Ziel der Systemintegration der erneuerbaren Energien ein ganzes Stück näher gekommen. Wir haben es dann geschafft, hoffe ich. Ich werde dafür arbeiten, dass wesentliche Fragen von Technologie und Produktion von Speichertechnologien und alle Fragen, die mit dem Netzausbau zu tun haben, sowohl in wissenschaftlicher als auch in wirtschaftlicher Hinsicht hier in der Lausitz eine Heimat haben. Und diese Region wird berühmt sein dafür, dass viele Menschen nicht mehr an die Ostsee fahren, weil sie einen Ostsee hier haben werden.
Herr Frese.
Ja, ich sehe die Lausitz im Jahre 2040 als eine weitestgehend von Industriebrachen und Altlasten befreite Region. Ich sehe die Fragen der Wasserqualität, die im Zusammenhang mit Alt- und DDR-Bergbau im Zusammenhang stehen, weitestgehend in den Griff bekommen. Also eine Region, die lebenswert, wohnwert ist. Und ich sehe industriellen Besatz, so wie Minister Gerber mit Bergbau und Energie, nicht mehr in der Dimension, das haben wir immer gesagt, sondern auf kleinere Dimensionen. Ich sehe kleinteilige Unternehmensansiedlungen, sehe leider nicht einen großen Brummer, der uns ein neues industrielles Netzwerk zu dem bestehenden Netzwerk, was kleiner werden wird, aufbauen wird.
Frau Baerbock, wie sind Ihre Vorstellungen von einer Lausitz in über 20 Jahren?
Wenn man heute die richtigen Entscheidungen trifft, nämlich dass man deutlich sagt, man will diesen Ausstieg gemeinsam gestalten und vor allen Dingen auf eine Industrie setzen, die CO2-arm ist, dann sehe ich die Lausitz als einen Standort, der es geschafft hat, als erstes wirklich Industrieparks zu schaffen, die CO2-neutral sind, auch wenn man mit Blick auf Eisenhüttenstadt, ein Stahlkonzern, der den Umstieg geschafft hat auf CO2-neutralen Stahl, als eine Energieregion, die Batteriespeicher wurden angesprochen, einen Sprung geschafft hat, insbesondere auch zur Elektromobilität, aber die vor allen Dingen auf kleinen und mittelständischen Unternehmen basiert, wo das Handwerk und der Ingenieursgeist im Mittelpunkt stehen und vor allen Dingen Familien hier eine Chance bieten.
Herr Deutscher, wie sieht es aus Sicht der Handwerkerschaft aus? Was wünschen Sie sich? Wie stellen Sie sich das vor?
Also ich habe gerade mal nachgerechnet, mein gerade geborener Enkel ist dann 24 und so richtig kann ich mir das so richtig gar nicht vorstellen. Wir haben gar nicht über Digitalisierung gesprochen. Ich bin davon überzeugt, dass es dann in der Wirtschaft, im ganzen Leben der Menschen Prozesse, Abläufe und Dinge geben wird, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Aber ich bin mir sicher, dass das Handwerk, das hier eine gute, fundierte Ausbildung immer wieder auf den Weg bringt, seinen Nachwuchs gut ausbildet, die werden dann auch diese Prozesse erfolgreich meistern und aus der Region heraus zwischen Berlin und Dresden und Leipzig gute wirtschaftliche Ergebnisse erzielen. Wahrscheinlich werden die Menschen hier wohnen und in Berlin und Dresden und Leipzig auch viele arbeiten. Vielleicht fährt die Bahn dann schneller. Ich hoffe es.
Herr Krautz, wir haben von vielen Unsicherheiten heute auch gehört. Wie ist es aus Sicht des Wissenschaftlers und des Forschers? Welche Vorstellung hat der von einer Lausitz in 20 Jahren ungefähr?
Ja, es wurden ja schon viele Argumente gesagt und ich glaube, man braucht keinen Weitsieher zu sehen, um zu sagen, dass sicherlich die fast alle Argumente zutreffen werden. Die Wirtschaft bleibt eventuell kleinteilig, es sei denn, wir schaffen es, ein großes Industrieunternehmen anzusiedeln. Und das wird für uns bedeuten, dass wir uns noch mehr anstrengen im Bereich der Wissenschaft, dass wir uns auch umstellen. Es wird sicherlich noch Kraftwerke geben, vielleicht die letzten, vielleicht nicht in Jenschwalde, die auf Basis von Braunkohle laufen. Vielleicht gibt es auch einen guten Teil stofflicher Nutzung, aber es wird auch die ganze Strecke der Digitalisierung weitergetrieben werden, sprich so eine Stichworte, die eigentlich schon alt sind, wie virtuelles Kraftwerk, die werden dann zum Tragen kommen, wie Speichertechnik. Ich denke, bis dahin wird die Politik, also ich meine mehr oder weniger den Bund dann auch, die Weichen stellen, dass sich solche Techniken auch durchsetzen werden, energiepolitisch bzw. finanzpolitisch. Und ja, die Gesellschaft wird moderner werden. Und ich meine, dass wir auch die Zahl der Wissenschaftler, das ist ja auch bevölkerungsabhängig, von der Attraktivität abhängig, hier auf alle Fälle halten werden. Für mich ist ganz entscheidend, dass Cottbus nicht weit weg liegt von der Landeshauptstadt. Wir stehen zwar in manchen Punkten in Konkurrenz zu den großen Forschungseinrichtungen dort, aber es wird keinen weiteren Abfluss von Wissen und von Industrieanteil geben, glaube ich.
Wie sieht der weitsichtige Journalist Andreas Rausch die Zukunft der Region?
Abfluss ist ein gutes Stichwort. Im Jahr 2040, im April, werde ich wahrscheinlich mit knapp 70 Jahren mich auf die Rente freuen, weil ich da noch nicht in Rente sein kann, wenn es weitergeht.
Das ist möglich.
Und ich werde möglicherweise mir von meinem Ersparten ein kleines Segelboot gekauft haben, mit dem ich mich jetzt freue, durch ein komplett erschlossenes Sausitzer Seenland von See zu fahren. Werde mich erfreuen daran, dass das Selbstbewusstsein der Menschen, die hier wohnen, zwischen Berlin und Dresden, obwohl sie nicht in Berlin und Dresden wohnen, ein sehr viel stärkeres ist, als wir das manchmal heute so als Journalisten hier zuweilen mitbekommen. Ich glaube auch, dass die Region etwas leerer sein wird als heute. Wir werden sicherlich das Problem Wegzug, Abwanderung nicht komplett im Griff haben zum jetzigen Zeitpunkt. Möglicherweise gibt es da auch nochmal einen Schub. Aber ich glaube, dass die Region so spannend bleiben wird, wie sie das heute ist, dass ich dann auf meinem kleinen Segelboot mit einem digitalen Radioempfänger den RBB, den es natürlich 2040 noch gesund und munter gibt, und dann Radio 1, das Radio dann für die schon etwas älteren Erwachsenen wie mich mit fast 70 hören werde, mit interessanten Sendungen, die sich genau mit dem Strukturwandel der letzten 25 Jahre auseinandersetzen.
Ich denke, genauso wird es kommen. Das Radio 1 und Rundschau-Spezial zu den Perspektiven der Region. Vielen Dank an Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber, an die Bundestagsabgeordnete der Grünen und klimapolitische Sprecherin ihrer Fraktion, Annalena Baerbock. Danke dem SPD-Bundestagsabgeordneten Ulrich Frese, dem Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Cottbus Knut Deutscher, Professor Hans-Joachim Krautz von der BTU Cottbus-Senftenberg war bei uns. Hans-Rüdiger Lange, der neue Chef der Innovationsregion Lausitz. Danke auch Andreas Rausch, dem Redaktionsleiter hier in Cottbus und unserem Wirtschaftsexperten Nicolas Liefen. Und last but not least auch dir, Jan Siegel. Bis zum nächsten Mal.
Hat mich gefreut.
Tschüss.
Tschüss.